Und dann haben wir aber auch viele, ja, hemmende, handlungshemmende Gefühle, sage ich mal. Wir haben Hilflosigkeit und Ohnmacht, das sind 41%. Also muss man mal sagen, es ist knapp die Hälfte, die das anguckt und sagt, wir wissen, es ist was zu tun, aber wir können es gerade aus welchen Gründen auch immer nicht tun.
Da sind wir wieder, eine neue Folge des Kita-Podcasts. Wie schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und die Interaktionsqualität, also die Beziehung zwischen Fachkräften und Kindern, liegt mir sehr am Herzen. Und genau darum soll es heute auch wieder gehen. Es gibt eine neue Studie, die Bertelsmann-Studie, mit dem Titel Psychosoziale Belastung und Kinderschutz in der Kita, Fachkräfte schauen hin. Es ist eine sehr umfangreiche Studie mit 20.000 befragten Fachkräften, wo es ganz viel darum geht, verletzendes Verhalten zu beobachten, wie man damit umgeht, wie man im Team damit umgeht. Und ich finde, das ist ein so wahnsinnig wichtiges Thema, und da haben wir einfach jetzt richtig gute Zahlen vorliegen, und da freue ich mich total, dass Dr. Marina Lagemann hier zu Gast ist. Die wird sich gleich selbst nochmal vorstellen, die uns da ein bisschen mitnimmt in die Zahlenwelt, die aber, wie ich finde, ziemlich viel Aussagekraft hat für die Praxis. Aber bevor wir starten, mag ich euch noch eine Sache erzählen, auf die ich mich schon total freue, weil wir arbeiten gerade an etwas. Wir arbeiten am großen BOP-Online-Kurs. Den kann man dann in 6 Modulen als Team, als Einzelperson wirklich sehr schrittweise durcharbeiten mit wirklich 16 Stunden Videomaterial. Ich weiß, das ist echt viel. Also da steckt auch einfach so viel drin, so viel Wissen, so viel Herzblut. Und ganz viele Übungen auch dazu. Also man kann es wirklich auch im Team zusammen machen, so häppchenweise Videos anschauen und dazu dann Aufgaben machen. Und falls ihr euch dafür interessiert, wird es demnächst ein kostenloses Webinar geben, in dem wir Inhalte teilen, aber eben auch Fragen beantworten zu diesem Kurs. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden zu diesem Webinar am 13.03. von 18 bis 19 Uhr. Und den Anmeldelink für dieses kostenlose Webinar packen wir in die Shownotes. Und jetzt geht's aber los mit der Studie von der Bertelsmann Stiftung mit Marina Lagemann. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen hier zur neuen Podcast-Episode. Ich habe heute einen besonderen Gast da, Dr. Marina Lagemann, zu einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung. Und es geht dabei um psychosoziale Belastung und es geht vor allen Dingen um Kinderschutz und wie Fachkräfte das sehen, wie sie das wahrnehmen, wie das im Team bearbeitet wird und wie damit umgegangen wird. Und ich heiße dich recht herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Magst du den Zuhörenden einmal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und was dich zu dieser Studie gebracht hat? Sagen wir es mal so.
Ja, hi, liebe Lea, auch von mir und hallo an alle. Danke für die Einladung heute und gern stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Marina Lagemann, hast du ja schon gesagt. Ich war bis Dezember letztes Jahr wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kindheitspädagogik an der Uni Gießen. Und im Rahmen der Tätigkeit habe ich auch die Studie da durchgeführt. Davor war ich viele Jahre an der Uni Hamburg im Bereich schulische Entwicklung unter Bedingungen von Migration und Mehrsprachigkeit und auch in der Schulsozialarbeit tätig und arbeite auch seit langem schon freiberuflich im Bereich systemisches Coaching, auch mit Bildungseinrichtungen und als Supervisorin und Kommunikationstrainerin. Genau. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich tatsächlich den Sprung gemacht und an der Uni aufgehört und mit meiner Kollegin Frau Dr. Susanne Gastmann ein eigenes Institut gegründet, das Institut für Beziehungs- und Veränderungscoaching im Kinderschutz mit Sitz in Gießen.
Ja, wie spannend. Das passt ja auf jeden Fall zu der Studie, die du mitbegleitet hast. Wer war denn die Arbeitsgruppe, die diese Studie eben gerufen hat? Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, genau. Das hat sich so mehr oder weniger ungeplant ergeben, wie vieles im Leben, nämlich, dass ich die Forschungsarbeit von einer sehr ambitionierten Studierenden betreuen wollte, die Frau Werner, die jetzt gerade ihre Ausbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin absolviert. Und da sind wir mit einigen Themen, die uns so beschäftigen, zusammengekommen, was wir aus der Praxis hören, ja, was wir auch aus dem privaten Umfeld schon mal mitbekommen haben. Das Ganze in dem Kontext, wo wir uns am Institut, an der Uni natürlich mit beschäftigen. Ja, welche Handlungsansätze gibt es denn zur Systementlastung gerade? Auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen, was könnte denn da hilfreich sein? Und da fallen eigentlich immer wieder, egal von unseren Studierenden, da bilden wir die Kindheitspädagoginnen aus oder auch im Kontext der Arbeit mit der Fachpraxis eigentlich ganz häufig zwei Themen. Und das eine sind kindliche Verhaltensweisen, wo die Pädagoginnen eben ja häufig auch Herausforderungen sehen, damit angemessen umzugehen oder professionell umzugehen. Und zum anderen Fehlverhalten, das von KollegInnen beobachtet wird. Und so haben wir uns dann entschieden, das Ganze in einem gemeinsamen Projekt ein bisschen größer aufzuziehen, zu sagen, es gibt ja Studien, vereinzelte Studien zu Fehlverhalten. Und jetzt wollen wir es mal wissen und fragen auch mal die Praxis selbst und stellen uns nicht als Uni mit dem Finger nebendran und gucken, wer hier was macht, sondern schauen mal, was die Fachleute, die ExpertInnen denn selber berichten, wie sie die Handlungen im Team, in ihren Teams, in den Kitas wahrnehmen. Genau, und so haben wir dieses ganze Projekt dann zu zweit durchgezogen. Also die Datenerhebung mit mehreren Monaten Vorlauf, wo wir alle möglichen Menschen und Institutionen schon darüber informiert haben, dass diese Anfrage zur Verbreitung kommen wird. Und haben auch bundesweit alle Jugendämter angeschrieben, Träger, alles Mögliche. Und das, die Polizei hat mitgeholfen, alle möglichen Institutionen das zu verbreiten. Genau, und als wir dann die Daten hatten, dann ist die Bertelsmann Stiftung mit eingestiegen als Kooperationspartner, weil wir unbedingt einen starken Partner an der Seite haben wollten, der auch sehr klar auf das Kindeswohl guckt. Und auch bereit ist, da in die Öffentlichkeitsarbeit mitzugehen.
Ja, spannend. Und genau, es gab ja einzelne Studien, die das schon so ein bisschen behandelt hatten. Also das Tabu war gebrochen sozusagen. Und da wurde ja schon ja hauptsächlich auch durch qualitative Methoden erhoben, dass was Mitarbeitende bewegt, was sie so sehen, auch an verletzendem Verhalten. Und das ist ja schon auch jetzt eine besondere Studie, wie ich finde, weil die einfach eine große Stichprobe auch umfasst. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in die, ja, in die Stichprobe, die Befragten, wer waren die jetzt genau? Also du hast gesagt, pädagogische Fachkräfte in der Praxis, ne? Und wie viele waren das? Und
genau, sag ich mal, pädagogisch Tätige in den Kitas waren das. Also wir haben explizit adressiert Leitungen, Fachkräfte, Auszubildende, Studierende, PraktikantInnen, alle Gruppen, haben da natürlich nochmal abgefragt, wer jetzt geantwortet hat, um da zu sehen, ob es systematische Muster gibt. Und da haben insgesamt über 21.000 Personen teilgenommen.
Ja. Das ist wirklich eine große Stichprobe. Das ist natürlich schön, dass man da so eine, ja, generalisierenden Antworten vielleicht auch, also die man generalisieren kann, nutzen kann. Ja, lass uns auf die Ergebnisse schauen. Wir wissen es ja schon eigentlich eine Weile. Ne? Es gibt eben schon relativ viel verletzendes Verhalten. Das haben eben auch schon Studien davor gezeigt von Remsberger, Kehm und Boll und so weiter. Und ja, da wird das nochmal deutlich, dass eben die Zahlen doch auch sehr hoch sind, wie oft und wie viel verletzendes Verhalten beobachtet wird oder in denen Kinder geschützt werden müssten. So heißt das bei euch in der Studie. Und ne, also zum Beispiel, dass jemand ständig verletzendes Verhalten beobachtet, das sind doch 5% oder fast an allen Tagen 7%. Und wie erklärst du dir das? Also hast du da so einen Erklärungsansatz, wie das kommt, dass das doch so viel ist und so häufig?
Ja, also ich hab da Erklärungsansätze, auch nicht nur von mir oder aus unserer Studie. Sind drei sind, glaube ich, die jetzt erstmal die tatsächlich empirisch da rauskommen aus der Studie. Und das ist, dass wir zum einen natürlich sehen, viele Einrichtungen sind unterbesetzt, personell. Gut, dafür brauchen wir jetzt kein Studium, das zu wissen, das wissen wir alle. Aber dass das eben einmal, das haben wir in der ersten Veröffentlichung im Jahr davor gezeigt, in einem ganz starken Zusammenhang steht mit dem Überlastungserleben von Mitarbeitenden. Der zweite sagt, er ist täglich überlastet im Kita-Alltag eigentlich. Und wir wissen, dass wo Menschen an ihrer Grenze arbeiten, dass es da natürlich umso schwieriger wird, professionell zu handeln. Auch wenn es darum geht, dass irgendwann vielleicht Verantwortung individualisiert wird, und Systemdefizite durch persönliches Überengagement kompensiert werden sollen. Zum anderen sehen wir auch natürlich, dass die personelle Ausstattung in einem starken Zusammenhang steht mit der Teamarbeit, die wir da mit erhoben haben, wenn auch nur als grobe Proxy mit 5 Items, umso ja, dramatischer will ich fast sagen, dass die Ergebnisse so klar sind mit nur 5 relativ flachen Fragen. Das war, ob die Leitung die Mitarbeiteranliegen ernst nimmt und zeitnah ins Handeln kommt, ob die Kommunikation wertschätzend und respektvoll ist und ob es Rückmeldungen regelmäßig gibt, Feedback im Team zum pädagogischen Handeln, einmal zu gelungenen Interaktionen mit Kindern und einmal auch zu Verhalten, das durch die Kolleginnen so wahrgenommen wird und dass wir da einen ganz starken Zusammenhang sehen, wie in gut besetzten Einrichtungen es oder dauerhaft gut besetzten Einrichtungen es viel seltener zu Fehlverhalten kommt oder die seltener berichtet wird, sage ich mal. Das ist eine subjektive Wahrnehmung, als in Einrichtungen, die da personelle Schwierigkeiten haben. Und das sehen wir natürlich, ne, dass strukturelle Rahmenbedingungen da eine Rolle spielen. Aber wir sehen natürlich auch, dass da, wo die personelle Ausstattung dauerhaft gut ist, da sind leider auch viele Einrichtungen, sehr, sehr viele, auch ein hoher Prozentsatz, die sagen, es läuft nicht gut bei uns im Team. Und da sehen wir ja auch starke Zusammenhänge, wo es gut läuft im Team. Da haben wir so einen Gesamtscore gebildet, ne, aus den Items. Und wer da hohe Werte erzielt, bei dem kommt eigentlich kaum Fehlverhalten vor. Und sobald wir nur einen Wert runtergehen in diesem Teamscore, wie wir ihn genannt haben, sehen wir, es kommt schon weitaus häufiger vor, ne, wo wir sehen, es reicht einfach nicht, wenn eine Teamarbeit okay läuft, sondern die muss wirklich sehr gut, die muss wirklich stabil sein, dass bestimmte Dinge nicht oder Risiken, sage ich mal, minimiert werden. Ne? Menschenfehlverhalten kommt vor und Risiken können aber minimiert werden natürlich. Und von daher sehen wir, es ist auch nicht nur die strukturelle Seite, wenn wir denn mal sagen, das ist ja aber auch nur eine Frage nach der personellen Besetzung, das ist ja auch sehr grob gemessen jetzt, aber dafür, dass die Zusammenhänge so klar sind, so statistisch eindeutig auch, können wir da, denke ich mal, guten Gewissens die Schlussfolgerung ziehen. Rahmenbedingungen sind ein Teil der Geschichte und ja, Grenzen, die auf Einrichtungsebene vielleicht auch selbst entstehen, natürlich geprägt sind durch strukturelle Rahmenbedingungen, aber wo auch Handlungsspielraum besteht, sind die andere Seite.
Also könnte man sagen, keine ausreichend gute Teamarbeit führt zu mehr verletzendem Verhalten? Lässt es so einen Zusammenhang zu, also so eine Schlussfolgerung?
Naja, intuitiv plausibel ist die, denke ich. Wir haben natürlich Querschnittsdaten. Das heißt, wir haben die zum einmalig erhoben und das heißt, wir können nicht sicher schließen, wie rum der Wirkmechanismus ist oder ob es nur in eine Richtung ist. Ne? Das kann ja auch andersrum sein, wo Teams nicht gut zusammenarbeiten oder wir sehen ja auch, wo Teams häufig Konflikte austragen oder die Mitarbeitenden eine hohe Belastung durch Teamkonflikte erleben, da tritt häufig gleichzeitig ja häufig verletzendes oder Fehlverhalten auf. Und da können wir natürlich draus schließen, ja, Teams streiten darum, was angemessen ist im Umgang mit Kindern. Aber es kann natürlich auch sein, dass da, wo viel gestritten wird, da, wo auf eine belastende Art und Weise gestritten wird, das ist ja nochmal zu differenzieren, ne, zu sagen, diskutieren wir, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von Qualitätssicherung, ganz wichtig. Was gefragt wurde, aber nach dem Belastungserleben durch Teamkonflikte bedingt. Und wo das schon sehr hoch ist, ist die Hemmschwelle dann vielleicht auch höher, Dinge anzusprechen, die das Ganze noch mehr in Richtung Eskalation treiben, ne? Oder mehr Belastung durch Teamkonflikte. Also es ist beides wahrscheinlich ein Teil davon. Auf jeden Fall sehen wir, dass eine sehr hohe Mehrfachbelastung zustande kommt, ne? Dass die hier regelmäßig Zeugen von Fehlverhalten werden von KollegInnen, auch regelmäßig hoch belastet sind durch Teamkonflikte, dass das zusammentrifft.
Ja, genau. Also das war ja auch ein Teil dieser Studie. Und ich finde, das ist nochmal eine wichtige neue Dimension, dass durch verletzendes Verhalten auch die Fachkräfte selbst belastet sind. Ne? Also das wurde so deutlich noch nie ausgesprochen für meine Begriffe. Und vielleicht kannst du da auch uns nochmal in die Zahlen mitnehmen. Also was seht ihr da? Wie belastet sind Fachkräfte durch Beobachtung von verletzendem Verhalten?
Genau, wir haben zum einen danach gefragt, inwiefern die Beobachtung von Fehlverhalten durch Kollegen zum allgemeinen Belastungsarbeiten, zum allgemeinen Belastungserleben von Mitarbeitenden beiträgt. Gezielt wurde danach gefragt, inwiefern es zu Situationen kommt, die beobachtet werden, in denen die Kinder in Interaktionen mit KollegInnen in den Augen der Befragten emotional oder körperlich geschützt werden müssten oder noch präziser nach Situationen, in denen die Befragten den Impuls verspüren, einzugreifen, um das Kind körperlich oder emotional zu schützen. Und da gibt eben ein sehr hoher Anteil der Befragten an, dass das Beobachten eben solcher Situationen einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Belastungsempfinden im Arbeitsalltag beiträgt, nämlich knapp ein Viertel, 21,8% geben an, es trägt sehr stark bei zum allgemeinen Belastungserleben und nochmal knapp die Hälfte mit 47% geben an, es trägt eher stark zum allgemeinen Belastungserleben bei. Und ähnliche Werte bekommen wir auch bei der Frage danach, inwiefern sich die Mitarbeitenden durch unangemessenes Verhalten von Kolleginnen gegenüber Kindern belastet fühlen. Da geben nämlich insgesamt rund 2/3 Belastungswerte im mittleren bis hohen Bereich an, die damit verbunden sind. Das heißt, wir scheinen es hier nicht mit irgendeinem Randphänomen zu tun zu haben, das Einzelne belastet, sondern dass das einen systematischen Belastungsfaktor im Kita-Alltag für die Mitarbeitenden darstellt.
Ja. Ja, und ich finde das gerade im Zusammenhang mit der Debatte, wie wir Fachkräfte halten können, weil einfach die Fluktuation auch so hoch ist und auch Auszubildende zum Teil, wenn sie in die Einrichtungen kommen, dort irgendwie nach einem Jahr schon wieder aufhören oder, ne, das ist ja schon auch ein Phänomen, was relativ verbreitet ist. Und häufig wurde als Argument eben nur die Rahmenbedingungen genannt. Und ich finde, das ist was, wo wir nochmal genauer hinschauen müssen, was Gründe sein können, warum Leute aussteigen oder warum sie eben das Handtuch werfen. Ne? Also bei mir ganz persönlich war das auch so. Das war nicht wegen den Rahmenbedingungen, sondern das war, weil ich das nicht gut mit ertragen konnte und auch das Gefühl hatte, ohnmächtig zu sein oder nicht so wirklich was tun zu können. Hast du eine Idee, was wir daraus schlussfolgern können, beziehungsweise was für Empfehlungen oder Ideen auch wir für Träger mitgeben können oder auch Leitungen? Also an welchen Stellschrauben könnten wir da auch mehr drehen, damit vielleicht das auch Fluktuationen reduziert?
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, einmal, was ganz deutlich wird, ist ja, dass Fachkräftesicherung oder Fachkräftebindung nicht getrennt gedacht werden kann von der Thematik, ob es Kindern gut geht in den Kitas. Denn das ist, und das ist, denke ich, die Perspektive oder Haltung, mit der wir arbeiten müssen, um zielführend auch, ja, oder nach Lösungsansätzen suchen zu können, dass doch die allermeisten Mitarbeitenden in den Kitas ein großes Interesse dran haben, professionell zu arbeiten und Kinder professionell und liebevoll zu begleiten in den Kitas. Ne? Also das ist auch, was wir bei den Studierenden gesehen haben, die Frustration darüber, dass sie eigentlich kaum was anwenden können, was sie lernen oder dass sie sich nicht trauen, sich einzubringen, wenn Dinge sind nicht in Ordnung oder sind kindeswohlgefährdend oder verletzend oder wie auch immer man es gibt ja diese Grauzone, sage ich mal, wo sich keiner so sicher ist, ist das jetzt in Ordnung, ist das nicht in Ordnung, habe ich die ganze Situation gesehen. Das ist natürlich gerade dramatisch bei denen, die neu da reinkommen und sehen, hier läuft es anders, als ich mir das vorgestellt habe, auch wie ich das in der Ausbildung oder in der Uni vielleicht gelernt und mir vorgestellt habe, denn es ist sicherlich ja kein Beruf, der die Menschen anzieht, weil die Aufstiegschancen so groß sind oder aus finanziellen Gründen. Das sind ja Menschen, die selektieren sich in den Beruf, weil sie ja doch ein Interesse haben, mit Kindern zu arbeiten eben und das auch gut machen wollen. Und was ich immer predige in den Ministerien oder auch bei Trägern ist, am wichtigsten wäre als erstes die Bereitschaft hinzuschauen. Ja, denn was eine Lösung ist, ein Lösungsansatz, das ist sehr kompliziert und wir sind hier in einer Situation, da sind wir über viele, viele Jahre reingekommen, weil nicht gegengesteuert wurde und nicht hingeschaut wurde von diversen Seiten. Und da kann ich jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, ich habe jetzt den Lösungsansatz. Es gibt sicher Formate, die sind hilfreich, wie Weiterbildungen wie Supervisionsformate, Coachingformate. Ne? Wir sitzen auch dran und entwickeln Dinge, wo wir denken, die kriegen wir aus den Studien und aus der Fachpraxis irgendwie zusammen, was unter den gegebenen Ressourcen die Leute noch möglichst weiterbringen kann, je nach spezifischem Bedarf natürlich in den Einrichtungen. Aber es bräuchte ja ein gesamtes Commitment, sage ich mal. Ein Commitment, nicht nur wie es jetzt generiert wird, wir wollen Kinder irgendwie in Anführungsstrichen schulreif kriegen, sondern ein Commitment dahingehend, wir sind hier eigentlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, die da vorher geklärt werden muss, nämlich ob unsere Kinder emotional und körperlich sicher sind in den Kitas, und zwar alle und nicht manche. Und wie gesagt, bestimmtes Fehlverhalten kann vorkommen, wir sind alle Menschen. Bestimmte Dinge dürfen natürlich gar nicht vorkommen, das ist klar, und andere müssen wir reflektieren und unser Verhalten dann entsprechend anpassen und verändern. Und ja, aber auch da können wir natürlich Kinder mitnehmen, sage ich mal, man kann sich ja auch hinterher entschuldigen und so weiter. Da gibt es ja sicher viel Spielraum, aber das generelle Commitment, dass es auch nicht davon abhängen darf, ob jemand eingreift. Ne? Also wir sehen in den Daten ja ganz eindrücklich, dass es wirklich vom Zufall abhängt, ob ein Kind Schutz erfährt durch einen Erwachsenen in der Kita, wenn es in eine solche Situation gerät. Und das ist krass, weil Kinder können sich nicht selbst schützen. Und es ist auch nicht ihre Aufgabe, sich vor Erwachsenen zu schützen.
Ja. Habt ihr da Daten, wie häufig da jemand eingreift oder nicht?
Also wir sehen, beim Eingriffsverhalten sehen wir Unterschiede zwischen Leitungen und Fachkräften erstmal. Das ist auch noch ganz interessant, das mal sich anzuschauen. Bei Fachkräften sehen wir, dass ungefähr ein Fünftel, 20,5% angeben, dass sie in der Vergangenheit mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 80% und 100% eingegriffen haben. Ja. Wir sehen aber, dass ein fast genauso großer Anteil bei den Fachkräften angibt, dass sie nur mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 0% und 20% eingegriffen haben, also wirklich mal so ab und an. Und der Rest ist so in der Mitte zwischen diesen beiden Polen verteilt. Wir sehen, dass Leitungen dann doch wesentlich häufiger eingreifen. Aber ja, was sich hier abbildet, ist, dass wir ganz weit weg sind davon, dass Kinder verlässlich geschützt werden. Da gilt es aber auch nochmal, ja, ganz bewusst sich vor Augen zu führen, es geht um Situationen, die tatsächlich beobachtet werden. Ne? Das heißt, wir sind hier nicht im Hellfeld. Es gefragt wurde nur nach Situationen, die tatsächlich beobachtet wurden und wo Menschen den Impuls verspürt haben, einzugreifen, weil ein Kind wirklich emotional oder körperlich geschützt werden muss. Da sind noch nicht mal mit erfasst Situationen, von denen wir wissen, irgendwelche Erziehungspraktiken, sage ich mal, die in der Nachbarschaft stattfinden, wo die Tür zu ist, weil ich die laut der Frage nicht beobachte gerade. Sowas alles ist ja gar nicht mit erfasst, oder Resignations- und Abstumpfungseffekte, die wir ja auch haben. Ne? Wir haben Menschen lange genug sehen, um das ertragen zu können, müssen sie eigentlich irgendwann dicht machen, so wie wir alle das in anderen Kontexten machen. Ne? Wo kommen unsere T-Shirts her? Wo kommt unsere Schokolade her? Du musst dir gut suchen, wo du hinguckst und wie viel du ertragen kannst, und im professionellen Arbeitskontext.
Ja, das stimmt. Also als Evaluatorin in Kitas erlebe ich auch, dass es eben wirklich Einrichtungen gibt. Da ist das auch einfach eine Kultur des Wegsehens. Also das ist dann, da würde ich sogar behaupten, wenn die befragt werden, würden die auch gar nicht sagen, dass sie Verletzungsverhalten beobachten, weil sie das gar nicht als solches einschätzen können. Ne? Also es ist ja auch sehr subjektiv und eine große Dunkelziffer dann letztlich ja auch. Ne? Und trotzdem sind die Zahlen so hoch.
Kurzen Moment, gleich geht's weiter. Jetzt kommt Werbung. Partner dieser Folge ist die Pedico-Akademie. Passend zum Thema der heutigen Folge bietet die Pedico-Akademie verschiedene Weiterbildungen und Qualifikationen an. Dazu gehört die Qualifikation Kinderschutzfachkraft, in der du lernst, Gefährdungssituationen sicher einzuschätzen, professionell zu reagieren und deine Rolle im Spannungsfeld zwischen Nähe und Schutzauftrag reflektiert wahrzunehmen. Außerdem gibt es das Seminar Kinderrecht und Kinderschutz, in dem du Kinderrechte im Kita-Alltag praktisch verankerst, Macht reflektierst und konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Praxis entwickelst. Alle weiteren Infos und Weiterbildungsmöglichkeiten der Pedico-Akademie findest du unter pedico-akademie.de/kinderschutz. Pedico wie immer mit AE. pedico-akademie.de/kinderschutz. Diese und weitere Links findest du wie immer in den Shownotes.
Und ihr habt auch herausgefunden, das fand ich auch nochmal interessant, dass vor allen Dingen Auszubildende und Studierende der Kindheitspädagogik, dass die relativ häufig verletzendes Verhalten beobachten, also häufiger als die Fachkräfte selbst und auch die Leitungen. Also 37% habe ich mir hier rausgeschrieben, sehen häufig verletzendes Verhalten. Und das ist ja schon auch eine große Zahl. Wie kommt das? Also sind die dafür sensibler? Sind die dafür schon besser ausgebildet? Dadurch, dass sie nah an der Praxis sind? Also da können wir jetzt natürlich wieder nur mutmaßen. Aber wie kommt das, dass sie da oder noch nicht so abgestumpft eben? Genau, was gibt es da für Erklärungsansätze?
Genau, das wären die Erklärungsansätze, die auch wir dann erläutert haben, die natürlich jetzt nicht empirisch fundiert sind. Aus unseren Daten, wie du sagst, Abstumpfungseffekte haben da noch nicht stattgefunden. Das Curriculum hat sich in vielen Studiengängen Ausbildungen geändert oder hin zu einer Sensibilisierung, dass es auch in Institutionen zu Gewalt kommt und nicht nur in Familien. Dann ist es ja auch häufig der Fall, dass wenn Praktikantinnen da sind, zum Beispiel auch neue Mitarbeitende, die vielleicht obwohl das auch nicht tatsächlich gerade unter dem Fachkräftemangel hier nicht immer der Fall ist, auch nicht bei unseren Studierenden, die dann alleine in Gruppen gesetzt werden oder so, dass sie in Positionen vielleicht auch sind, Funktionen übernehmen, wo sie mehr Raum haben zu beobachten. Das kriegen wir auch oft in Weiterbildungen mit, dass dann die PädagogInnen sagen, oder nicht die neu reinkommen, sondern vor allem die schon länger da sind, wir verlieren tatsächlich den Blick aufs Kind in der ganzen Hektik vom Alltag. Wir müssten eigentlich genauer hinschauen, aber es geht so darum, alles am Funktionieren irgendwie zu halten. Ja, ist vielleicht auch eine Frage, wie viel Verantwortung der Einzelne da trägt und wie viel Raum da für Beobachtung ist, sage ich mal. Aber auch da muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das eine ist die Beobachtung von dem Verhalten und das andere ist der Eingriff, weil es ist schockierend, wenn wir sehen, dass die Hälfte angibt, sie haben in der Vergangenheit nicht eingegriffen, weil sie nicht sicher einordnen können, ist das jetzt okay oder nicht, was hier passiert. Aber auf der anderen Seite sehen wir, also neben der Arbeit, die da mit Wissen zu tun hat oder einer sicheren Einordnung dessen, was hier in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, dass 50% das aber auch nicht angegeben haben. Das heißt, 50% waren sich ganz sicher, dass es nicht in Ordnung und haben nicht eingegriffen. Ja? Die haben wir auch. Und dass diejenigen, die sagen, es ist keine Zeit einzugreifen, das sind auch nur relativ wenige. Unter den Leitungen mehr, aber unter den Fachkräften sind das ja echt wenige. Also es ist nicht der limitierende Faktor. Und trotzdem rutschen wir Menschen ja auch in bestimmte Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster rein, ne, mit der Zeit.
Ich weiß auch genau, immer wenn ich verletzendes Verhalten beobachtet habe, war ich so ganz, also ich hatte so einen Gefühlscocktail. Also ich hatte Angst, das anzusprechen. Ich habe mich vielleicht auch geschämt oder hatte auch Sorge, irgendwie, dass jemand sagt, ich sei zu sensibel oder sowas. Das habt ihr auch erhoben, welche Gefühle so entstehen können, wenn wir verletzendes Verhalten beobachten als Mitarbeitende, als Leitungen oder wer auch immer. Was sind das denn so für Gefühle, die die Befragten angeben?
Ja, genau. Das hatten wir mal gefragt. Zum einen, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Alle reden nämlich immer von Belastung, aber mal, so wie du sagst, so ein Gefühlscocktail. Das finde ich richtig gut beschrieben, weil da ganz vieles auf einmal ja zusammenkommt. Und auch um Ansatzpunkte zu kriegen, wo braucht es denn Unterstützung oder wo gehen die Leute eigentlich durch jeden Tag, sage ich mal. Ne? Genau, weil das am häufigsten wurden genannt Mitleid und Mitgefühl für das Kind. Das ist, denke ich, sehr intuitiv, dass das eine Betroffenheit auslöst, wenn man eine Situation sieht, in der ein Kind nicht so behandelt wird, wie es in den eigenen Augen okay ist. Wir haben Wut und Ärger. Das sind auch fast 2/3, die das äußern. Da muss ich sagen, aus einer Coaching-Perspektive war ich da ja fast beruhigt, dass wenigstens so viele das spüren, denn das sind Gefühle, die uns ins Handeln bringen. Ja, Wut und Ärger, die, klar können wir die in uns reinfressen, aber die treiben uns Menschen auch an. Und darum geht es ja. Wer kommt jetzt aus seiner Starre raus, sage ich mal. Ne? Und dann haben wir aber auch viele, ja, handlungshemmende Gefühle, sage ich mal. Wir haben Hilflosigkeit und Ohnmacht, das sind 41%. Also muss man mal sagen, es ist knapp die Hälfte, die das anguckt und sagt, wir wissen, es ist was zu tun, aber wir können es gerade aus welchen Gründen auch immer nicht tun. Und Scham und Schuld, ne? Fast ein Viertel, die das angeben. Klar, da könnte man nochmal differenzierter reingucken. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Schuld ist ja auch die Frage. Schuld wird in Weiterbildungen häufig genannt, die wir machen, dass Fachkräfte sagen, sie greifen nicht ein, weil sie wissen, sie machen sich selbst mitschuldig oder sie haben Angst davor, weil sie das schon sehr, sehr lange beobachten und nicht wissen, wo da die Grenze verläuft.
Ja, oder sich auch schuldig fühlen, wenn sie nicht eingegriffen haben, glaube ich. Ne?
Genau, also das ist so wahrscheinlich auch eine Mischung von allem. Das ist auch ganz schwierig in den Workshops, da überhaupt einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden, ne? Was da in einem vorgeht, wenn da dieses Kuddelmuddel ist. Dann Resignationen sind auch 17%, das, ne, die sagen, kann ich eh nichts machen. Psychosomatische Beschwerden sehen wir auch, Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter, sind auch 17%, die das nennen. Schockstarre und Angst sind auch 9%, jetzt denkt man 9%, ne, sind weniger als die 79%, die Mitgefühl sagen oder so, aber man muss das mal in absoluten Zahlen hochrechnen, wie viele Menschen, ne, wenn 9% von dem pädagogischen Personal angenommen wäre repräsentativ, und auch egal, ob ein paar 10.000 mehr oder weniger sind, wie viele Menschen da täglich von Angst und so weiter betroffen sind, wirklich was zu sagen. Ne? Und besonders spannend ist das natürlich, in Kombination zu betrachten damit, warum Leute dann nicht eingreifen, weil sie Angst haben, neben der Einschätzungsfrage, ne, kann ich das jetzt richtig beurteilen, ist es okay oder nicht, dass gerade unter Fachkräften eine enorme Angst wohl besteht vor Ausgrenzung im Team, Mobbing im Team, vor sozialen Sanktionen, sage ich mal, dass wir hier die Befürchtung haben, nicht ernst genommen zu werden, die Erfahrung nicht ernst genommen zu werden, die schon gemacht haben, aber leider auch einfach die Befürchtung haben, ohne schon die Erfahrung gemacht zu haben. Das reicht dann offensichtlich auch, wenn man andere beobachtet, die damit gegen eine Wand laufen, was zu sagen oder schlechte Erfahrungen machen. Und eigentlich insgesamt bildet sich hier ziemlich der klassische Bystander-Effekt, der Zuschauereffekt, sage ich mal, ab, ne? Was Menschen so tun in Situationen, wo sie eigentlich wissen, ihr Handeln ist gefragt. Dass da eine Unsicherheit in der Einschätzung besteht, dass da Angst vor sozialen Sanktionen ist. Ich meine, wir Menschen, wir sind Gruppentiere, Herdentiere, ja, also da muss einiges passieren, dass wir bereit sind, zu riskieren, aus unserer Gruppe da rauszufliegen, ne?
Ja, das ist, da sind so viele so gehemmt. Also wir haben da unglaublich viele in unseren Ausbildungen, die wirklich so von Schuldgefühlen geplagt sind, weil sie sagen, sie haben so viel beobachtet, sie haben es nicht angesprochen, sie haben so Angst gehabt. Ihr habt ja auch Gründe eben erhoben, ne? Also die hast du gerade schon so angesprochen. Und das finde ich halt auch für die Fachpraxis unglaublich interessant. Also auch dramatisch, aber auch interessant, dass 55% wirklich, also über die Hälfte, wirklich nicht wissen, wie sie die Situation einschätzen sollen, ne? Also ich finde, da können wir ja als Referentinnen auch wirklich, müssen wir mehr ran, ne? Also zu gucken, was ist genau, also wie schätzen wir Verhalten ein, was ist genau noch okay, was nicht, wie können wir an uns arbeiten, ne? Das mache ich ja viel so in Fortbildung zum Thema Sprachgewalt auch, ne? Also was ist, welche Worte wirken eigentlich wie und so weiter. Also ich glaube, da müssen wir wirklich ran, und ein großer Teil, 42%, eben ist wirklich diese Angst vor dem Team. Also, und da sind wir ja wieder beim Thema Teamzusammenarbeit, ne? Also, dass ich nicht mich traue, etwas anzusprechen, weil ich Angst habe, ausgestoßen zu werden, dass wirklich Mobbing, also, ne, dass Angst vor Mobbing besteht. Also, das haben mir auch ganz, ganz viele so immer mitgeteilt, dass sie deswegen das nicht ansprechen können oder eben nicht ernst genommen zu werden, ne? Dass es so abgesprochen wird. Das sind auch immerhin 33%. Dass man dann eben hört, ja, man sei zu sensibel, man legt immer alles so auf die Goldwaage oder was es da so für Antworten gibt, ne? Genau, und Angst vor Mobbing sind auch 24%. Also das finde ich schon, und wie du sagst, das Thema keine Zeit ist gar nicht so häufig, ne? Also es ist immer noch
Leitung, ja, häufiger, aber es sind die meisten, dass es eine Rolle gespielt hat, ja. Dass wir aber auch sehen, gerade bei Leitungen, strukturelle Rahmenbedingungen dann doch auch noch eine ausschlaggebendere Rolle spielen, ja. Also die da sagen, ein Viertel, sie greifen nicht ein, weil keine Zeit ist. Und dann muss man sagen, hat das vielleicht auch nochmal eine andere Wirkung, ob eine Leitung eingreift oder eine Fachkraft. nicht eingreifen. Also es ist sicherlich von beiden die Verantwortung. Aber wenn die Leitung nicht handelt, ist ja passend auch zu den Items, die wir abgefragt haben, ob Leitungen ins Handeln kommen, wenn die Leitung nicht handelt, dann ist das natürlich auch ein Vorbild für das Handeln der Mitarbeitenden, ne? Und dann ist das auch ein klares Signal vielleicht oder wird als solches verstanden, was hier toleriert wird oder was nicht toleriert wird. Und das fand ich auch erschreckend, 29% der Leitungen nicht eingreifen oder es geht ja nicht darum, dass sie generell nicht eingreifen, sondern dass es in der Vergangenheit dazu kam, dass sie nicht eingegriffen haben. Dass 29% zustimmen, das war schon mal der Fall, weil die Sorge hatten um einen verschärften Personalmangel, wenn das betreffende Personal, das angesprochen wird, dann die Einrichtung verlässt. Und das heißt, da sind wir dann vielleicht auch gar nicht mehr in dem Bereich, wo man noch rumdiskutieren könnte, wenn man es wollte. Ist das in Ordnung oder nicht? Sondern wenn Personal die Einrichtung verlässt, spielen wir da vielleicht auch in einer anderen Liga, ne?
Ja, ja, absolut. Ja, das finde ich, also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, welche Rolle beim Umgang mit verletzendem Verhalten Leitungen spielen. Also das ist wirklich, die haben so eine wichtige Funktion, das höre ich eben auch immer in unseren Kursen. Wenn ich keine Leitung habe, die wirklich gut in die Führung gehen kann und wo ganz klar Rückmeldekulturen etabliert sind und so weiter, dann werde ich das weniger ansprechen, ne? Dann werde ich, weil ich da auch mich nicht verlassen kann, dass damit adäquat umgegangen wird. So, und das spielt eine echt wichtige Rolle.
Ja, es ist ja fast ein Drittel der Leitungen, die sagen, sie haben nicht eingegriffen aus der Scheu vor Konflikten mit dem Team. Also als Leitung muss man dann irgendwann in der Lage sein, Konflikte mit dem Team auszutragen, ne? Denn das ist klar, dass die vorkommen. Die kommen überall vor und gerade in Kitas ist das ja ein emotional hoch aufgeladenes Feld, ja, wo das vorkommt. Und dann trotzdem muss ich ja noch sagen, das ist ja auch wichtig zu beachten, welche Funktion nimmt hier der Träger ein, ne? Denn Leitungen sind ja, das siehst du dann wahrscheinlich auch häufig, leider nicht selten in der Situation, dass sie da irgendwie zerrieben werden zwischen Erwartungen, Ansprüchen von Trägerseite, von den Mitarbeitenden und von den Eltern auch. Ne? Und da habe ich gar nicht jetzt gerade mal die Kinder genannt. Und ja, wenn man keinen Rückenwind in der Führungsposition hat, ja, und soll hier, ich nenne mal das gesetzlich verpflichtende Gewaltschutzkonzept, soll da für eine Umsetzung mitsorgen. Wenn ich da von hinten keinen Rückenwind habe, dann kann ich das doch alleine nicht oder nur in zufälligen Konstellationen schaffen, wo das Team bereit ist, eine Riesenverantwortung auch zu tragen, mitzuziehen, wo bestimmte Gegebenheiten erfüllt sind. Und wenn es dann aber Anweisungen vom Träger gibt oder Leitungen zum Beispiel sagen, sie wollen bestimmte Mitarbeitende tatsächlich nicht mehr im Team haben, und das sagen die ja auch mal nicht leichtfertig in der Regel, weil einmal irgendein Kind zu ruppig angesprochen wurde und der Träger kommt nicht ins Handeln, und dann ab irgendwann ist auch die Frage, ne, wie, also was kann eine Leitung, wenn eine Leitung in der Verantwortung steht, aber eigentlich keinen Handlungsspielraum gewährt bekommt, der dafür angemessen wäre, professionell damit umzugehen, dann stecken die auch irgendwann fest. Aber auch das ist ja nur ein Teil der Geschichte, denn auch wenn es erschreckende, wie viel Prozent sind, die sagen, ja, es war ein Grund, sind es dennoch die meisten, die es nicht als Grund nennen. Also es gibt auch hier wieder Handlungsspielraum. Wenn man, wenn ich von Handlungsspielraum rede, ich denke, das ist klar, ich würde es gerne nochmal betonen, geht es nicht darum, wo können wir Einzelne über ihre persönliche gesunde Grenze schieben, um Systemdefizite auszugleichen, sondern wir setzen uns, wir sind ja als Menschen auch in anderen Bereichen so unterwegs, sage ich immer, Kita ist da nicht anders als andere Bereiche, Kita ist eher, weil es um Kinderschutz geht und um das Kindeswohl und Kinder das nicht selber entscheiden können, ob sie jetzt gehen, weil sie das nicht mehr machen möchten oder ob sie bleiben, aber dass es Grenzen gibt, die wir uns selbst setzen und die für uns selbst auch eigentlich gar nicht gesund sind, ne? Wahrnehmungsmuster, Handlungsmuster, die biografisch bedingt sind, sozialisatorisch bedingt sind und die eigentlich hinderlich für uns selbst sind und belastend. Aber da ist es halt schwer, auch ranzukommen, natürlich, ne? Die kann man dann auch schwierig in zweistündigen Workshops oder so mit den Leuten natürlich bearbeiten. Und dennoch ist es wichtig, einen Blick dafür zu haben, auf welchen Ebenen, sage ich mal, man Menschen auch trifft oder abholen will in Veränderungsprozessen, ne? Dass es eben auch Wissen ist wichtig, aber es geht weit über Wissen und Haltung hinaus natürlich, ne? Ich habe als Beispiel dann häufig Essenszwang oder so, wo manche, die das ja leider tatsächlich auch noch lernen in Ausbildungen oder kommen aus Ausbildungen, haben das so mitgenommen, das ist in Ordnung, weil das ist wichtig für die Kinder, ne? Weil die ja sonst irgendwie zu wenig essen, oder?
Weil es auch alle anderen so machen oder so, oder, ne?
Genau, da gibt es Leute, denen kann man erklären, dass das aus ganz verschiedenen Perspektiven überhaupt nicht gesund ist für die kindliche Entwicklung. Verstehen das dann und die machen das dann am nächsten Tag anders vielleicht. Und es gibt aber die erwischt man da auf anderen Ebenen, ja. Da sind Identitäten dran geknüpft. Ich bin Fachkraft, ich will das gut machen, ich kann das, ich bin die, die im Laden weiß, wie das läuft, schon lange. Und wenn wir solche Identitäten angreifen oder sich Leute angegriffen fühlen, wobei wir eigentlich auf einer Sachebene unterwegs sind, gerade, sage ich mal, mit dem Wissen hier um uns zu schmeißen, was ist gesund und was ist nicht. Und dann passieren da Dinge wie Blockaden, wie Veränderungen werden nicht angenommen. Und da müssen wir eben auch uns klar drüber sein, wo wir landen, wenn wir Leute mit ins Boot holen wollen, ne? Gerade wenn es um die Entwicklung von Rückmeldekulturen geht, das ist nämlich gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Es wird ja immer ganz viel angeboten, wie sieht so eine Kultur aus? Ja, das ist auch ganz wichtig und ganz toll, aber im Zentrum ist ja mal die Frage, wie kommen wir dahin, dass alle mitmachen wollen? Denn erstmal muss ich ja alle im Team ins Boot kriegen, dass auch möglichst alle hinter dieser Idee stehen. Und dann, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, ja, dass Dinge auch angesprochen werden dürfen, ohne Menschen irgendwo zu treffen, wo es gar nicht hin sollte, dann gibt es sicherlich auch viele Ideen, wie eine Rückmeldekultur aussehen kann, ne? Aber erstmal diesen Schritt hinzukriegen, das ist in meinen Augen eine Riesenherausforderung.
Ihr habt ja auch erhoben, wie belastend das für viele ist, dass es eben so unterschiedliche Ansichten in Teams gibt, ne? Also kannst du uns da auch nochmal mitnehmen? Also wie, ich erlebe das eben auch häufig, dass wir das ein und dasselbe anschauen und dann direkt unterschiedliche Bewertungen stattfinden im Team dieser Situation, zum Beispiel das mit dem Essen oder was auch immer, ob das eine Strafe ist oder der Nächste sagt, das ist eine Konsequenz, ne? Also quasi da sind doch sehr unterschiedliche Ansichten dann und die führen ja zu Konflikten im Team. Da sind wir wieder, spannen wir den Bogen quasi eigentlich auch wieder zum Anfang, wie wichtig Teamarbeit ist, um verletzende Verhaltensweisen zu reduzieren. Was können wir da machen, ne? Also wenn das so belastend ist, wenn so unterschiedliche Vorstellungen davon im Team sind, was verletzendes Verhalten ist, wo können wir da ansetzen? Vielleicht hast du da auch Ideen.
Ja, Ideen bestimmt. Ich finde es eher wichtig, da nochmal zu differenzieren. Wir haben ja hier gesehen, irgendwie nur in 6% der Kita oder nicht in 6% der Kita, das stimmt ja nicht, wir haben ja nicht auf Kita-Ebene erhoben, sondern einzelne 6% der Befragten geben ja an, es ist nicht der Fall, dass es hier keine Differenzen im Team gibt, dahingehend, was angemessen ist und was nicht angemessen ist. Und da, finde ich, könnte man ja eigentlich noch sagen, okay, das kommt dauerhaft vor. Wie gesagt, auch ein Gewaltschutzkonzept ist ja nicht gedacht als so, ist alles toll, wenn das so ist, sondern das ist ja eigentlich so gedacht als Reflexionsgrundlage, an der man kontinuierlich sich orientiert und weiterarbeitet. Und da können natürlich immer wieder oder sollen ja auch, ja, Handlungsweisen in verschiedenen Situationen neu ausgehandelt werden, sage ich mir, manche nicht, ne? Also ob Kinder zum Essen gezwungen werden oder nicht, muss ich dir auch ganz klar sagen, verstehe ich nicht, warum das nicht insgesamt verboten ist, sowas, ne? Da weiß ich, das muss gar nicht ausgehandelt werden in meinen Augen, aber wir haben ja auch andere Verhaltensweisen oder so, die vielleicht situativ ja bewertet werden und da ist es ja vielleicht auch in Ordnung, dass die dauerhaft ausgehandelt werden im Team und das, ja, was eben nicht so zielführend ist, ist, dass wir sehen, dass das mit einer hohen Belastung verbunden ist, ne? Mit belastenden Teamkonflikten. Das heißt, hier wird irgendwie nicht, in vielen Teams scheint es der Fall zu sein, dass das nicht auf eine konstruktive Weise diskutiert oder ausgehandelt wird, sondern so, dass die Menschen da reingehen und mit einer dauerhaften Belastung rausgehen, die damit verbunden ist. Und das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein, ne? Denn eigentlich brauchen wir uns ja auch gegenseitig zur Reflexion. Es gibt ja nicht den einen im Team, der immer weiß, wie alles geht und alles richtig macht. Das ist ja völliger Quatsch. Also da kann ja nichts bei rauskommen. Und eigentlich bräuchte es ein ganz anderes Empfinden, während diese Aspekte diskutiert werden, ne? Diese Handlungsweisen, denke ich mal.
Ja, ja, also da sind wir wieder wirklich beim Zusammenarbeit im Team, wie wir eine Kultur entwickeln, des gemeinsamen Draufschauens. Und auch da würde ich nochmal sagen, es ist echt wichtig, dass man da auch Referenzen nutzt, was ist okay und was nicht, weil was mir eben auch auffällt, ist, dass es dann das eine Team gibt, die so schon wahnsinnig weit sind, die ganz reflektiert an Minimalsituationen das für das Kinderschutzkonzept erarbeiten, und dann hat man das andere Team, das sozusagen wirklich sowieso schon eine Kultur des Wegsehens hat, und wenn die sich damit beschäftigen, würden die wahrscheinlich dann einen Konsens erzielen beim Thema, ja, die Kinder müssen sich aber hinlegen, weil die brauchen den Schlaf, ne? Also deswegen ist das mit dem Aushandeln ja auch so eine Sache. Ich glaube, wir brauchen wirklich viel mehr Standards, was erlaubt ist und was nicht. Und ich glaube, da können wir auch wirklich in der professionellen Arbeit mit Kindern wirklich noch mehr Handlungsleitfäden und noch mehr Standards entwickeln, woran man sich auch wirklich halten muss, ne, damit da so eine Einheitlichkeit entsteht. Da sind wir wieder bei, keine Ahnung, bundesweiten Standards oder was man da auch alles angehen könnte. Was ist denn zum Abschluss, für dich deine persönlich wichtigste Erkenntnis dieser Studie? Gibt es so eine Sache, wo du sagst, boah, das ist echt wichtig, dass wir das erhoben haben?
Ich habe darüber nachgedacht, auch schon mal öfter über diese Frage, und ich kann es dir gar nicht sagen. Es hängt davon ab, in welcher Rolle ich das beantworten würde. Wir haben ja zum Beispiel nochmal Nachwuchs bekommen, ein 6 Monate altes Kind jetzt hier. Und wenn ich jetzt sehe, dass, und ich sehe auch viele Einrichtungen, Gruppen in Einrichtungen, die ich wunderbar finde, aber dass es ein systemisches Risiko ist, dem Kinder momentan ausgesetzt sind, dann ist das eine wichtige Erkenntnis.
Also ja, es ist so ein bisschen Zufallsprinzip, ne? Also es ist echt unfair, dass es so ein bisschen Zufallsprinzip ist, wo Kinder landen.
Und auch nicht nur Zufallsprinzip, wo sie landen, sondern eben auch, ja, wo sie landen, und aber auch das gekoppelt an das Zufallsprinzip, würde jemand eingreifen, um ein Kind zu schützen. Also das macht einiges mit mir, das jetzt nochmal so groß und breit zu sehen, auch dass wir es in allen Ländern, die teilgenommen haben, sehen in ähnlichem Ausmaß. Genau, und aus wissenschaftlicher Perspektive finde ich natürlich super interessant, dass, da kann ich nicht sagen die Erkenntnis, sondern genau die Erkenntnisse in Zusammenhang zu sehen. Warum handeln Menschen nicht? Was geht in den Menschen vor? Haben wir hier den riesen Belastungsfaktor. Menschen tragen täglich innere Konflikte, große, schwere, belastende innere Konflikte an der Arbeit aus. Und das ist das, was ich glaube, was langfristig krank macht, auch neben Zeitstress und so weiter, wenn wir, so wie auch von dir beschrieben hast, ich sehe, es ist nicht in Ordnung, ich traue mich nicht zu handeln oder ich weiß nicht wie, dass das wirklich platt macht, nach einer Weile jeden Tag mit diesen Gefühlen an der Arbeit zu sein. Und genau diese Phänomene, sage ich mal, im Zusammenhang zu betrachten, um dann wirklich sich hinzusetzen und zu schauen, auch was können wir denn für die Praxis ableiten? Welche Weiterbildung, wie wir jetzt auch am Institut sitzen und Weiterbildungen gerade für Kita-Leitungspersonal entwickeln, um sie aus ihrer Handlungsfähigkeit im Falle des Falles irgendwie rauszuholen, zu stärken? Denn es ist, wie gesagt, die Frage, welche Lösungsansätze gibt es da, die ist sehr, sehr komplex. Ich finde, es sind viele Angebote auf dem Markt, viele gute, leider auch sehr viele, die davon profitieren, dass so eine enorme Unsicherheit in Bildungseinrichtungen gerade herrscht. Das ist, finde ich, eine sehr große Herausforderung, da Angebote zu schaffen, die wirklich zielsicher, sage ich mal, sind und den Teilnehmenden, die da ja auch ihre Zeit und Ressourcen reinstecken an der Teilnahme von so Weiterbildung zum Beispiel, dass sie die auch wirklich weiterbringen.
Ja, absolut, absolut. Ja, genau. Also ich glaube, ich würde jetzt gerne zum Abschluss es ist ja schon so ein bisschen so, dass man sagt, oh, das sind ein bisschen düstere Aussichten und irgendwie, ich möchte jetzt so ungern sagen, wir stecken jetzt den Kopf in den Sand für die Zuhörenden. Vielleicht hast du einfach noch, ich weiß nicht, 2 motivierende Sätze, was wir damit jetzt machen können oder auch, ja, an pädagogische Fachkräfte und Eltern, die ja hier auch zuhören, was, ja, vielleicht gibt es auch was motivierend sein kann. Hast du da was für die Zuhörenden?
Also nach der ganzen Baustelle, die wir hier gerade hin und her erzählt haben, finde ich motivierend jetzt schwierig, muss ich sagen. Was ich aber doch spektakulär finde, ist, mit welcher Offenheit die Fachkräfte das beantwortet haben. Wo wir saßen an der Uni mit der Bertelsmann-Stiftung auch und gesagt haben, wow, Respekt, dass die Gruppe, über die dann auch gesprochen wird, den Mut hat und sich zusammennimmt und berichtet darüber, was los ist im Feld. Denn gerade ja, medial ist das ja sehr schwer zu kontrollieren. Wir versuchen, soweit es geht, was dann dabei rauskommt und natürlich das auch mit einem Risiko verbunden ist, dass eine Berufsgruppe schlecht gemacht wird irgendwie, ne? Dass das negativ auf einen selbst und die eigene Berufsgruppe zurückfällt und es ja explizit nicht das Ziel war. Und deswegen finde ich es einfach mega cool, dass die Leute aus der Praxis über dieses Risiko hinweggehen und sagen, nein, wir stehen jetzt auf und wir sagen jetzt aber, wie wir das als ExpertInnen beurteilen. Denn das stellt tatsächlich die Grundlage dafür dar, dass weiter an diesem Thema gearbeitet werden kann. Nicht, dass jemand von außen mit dem Zeigefinger kommt, sondern dass von innen aus die Leute sagen, es belastet uns, es ist da, es ist ein Problem, es ist breitflächig vorhanden, es ist kein Einzelfall und uns belastet das. Wir fühlen uns nicht mehr handlungsfähig in vielen Situationen und wir sehen, es ist ein systemisches Problem. Und das ist die absolute Grundlage, die es braucht, dass andere, wenn sie denn wollten, da überhaupt ansetzen könnten, ne? Die ist damit jetzt auf jeden Fall geliefert, würde ich sagen. Was auch immer andere damit tun. Und da wird es dann schwer, motivierende Worte auszusprechen. Die kann ich dir überlassen.
Ich würde da gern anknüpfen, weil das ist natürlich eine Grundlage, die Fachkräfte mitgeschaffen haben, um zu sagen, hey, wir haben jetzt wieder einen Anknüpfungspunkt, um zu professionalisieren. Und das ist, glaube ich, auch der Antrieb von einigen, die dann sagen, hey, endlich werde ich gefragt, weil ich sehe das hier schon so lange und das belastet mich schon so lange und endlich kann ich darüber sprechen und wir können wieder ein Stückchen weiterkommen, gerade in diesem Thema, wie wichtig dieser Beruf auch ist, dass wir da uns professionell aufstellen, dass wir damit guten Umgang finden. Ich glaube schon, dass das für viele Fachkräfte eine wichtige Grundlage ist, zu sagen, hey, deshalb bin ich so belastet, ne? Ich möchte, dass wir daran arbeiten. Also ich glaube schon, dass das auch sehr hilfreich sein kann. Ja, Marina, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns hast teilhaben lassen an den Zahlen und an deinen Gedanken, die natürlich, genau, es ist natürlich alles hypothetisch und Ideen sammeln und ja, die Zahlen sind auf jeden Fall super spannend, glaube ich, für sehr viele. Vielen Dank, dass ihr die Studie erhoben habt und vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüssi, mach's gut.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.